Der Predigtext heute steht im Propheten Jeremia im Kapitel 14, die Verse 1 bis 12. Zu Beginn lese ich nur die Verse 1 bis 6 und dann im weiteren Verlauf der Predigt nochmal in zwei Portionen den Rest des Textes. Jeremia 14, 1 bis 6. Das Wort des Herrn, welches an Jeremia erging, betreff der Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der Erde und in Jerusalem ist lautes Klagen. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde lechzt, weil es nicht regnet auf ihr. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ja, auch die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, rede du zu einem jeden, schenk mir die rechten Worte und uns allen offene Herzen. Amen. Diese Verse schildern eine große Not. Dürre. Nicht nur so ein bisschen. Wir hatten ja im letzten Sommer auch ein bisschen Dürre. Aber keiner von uns musste deshalb aufs Duschen verzichten und hatte Durst. Und niemand hat irgendwelche Leute weggeschickt zum Wasser. Ich weiß nicht, wie die Leute in Australien jetzt darüber denken. Auch in unseren Tagen ist viel Not. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Not. Auch hier in Deutschland. Vielleicht weniger Naturkatastrophen, aber auch hier ist große Not. In vielen Familien ist Streit und Zank, sodass die Menschen beim Aufwachen, wenn sie daran denken, es ihnen schon übel wird. Es sind Menschen in großer Krankheitsnot, mit einer schlimmen Diagnose ohne Hoffnung. Es gibt Menschen, die tragen Leid um einen Angehörigen. Große Not, Trost ist nötig. Es gibt Menschen, die leiden unter einer Trennung oder Scheidung. Und so könnte man die Liste noch fortsetzen. Sie haben alle auch schon Nöte erlebt. Ja, Not lehrt beten. Das ist so eine Reaktion. Wenn Not kommt, geht man erstmal die Liste durch. Was kann ich tun? Reichen meine finanziellen Ressourcen? Wie ist es mit meinem Bekanntenkreis? Wer ist da? Wer kann mir helfen? Wer schuldet mir noch etwas? Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann halt, wenn all das nichts nützt, dann beten wir. Und beten nicht nur, sondern versteigen uns sogar vielleicht noch mehr, lesen mal wieder in der Bibel oder gehen in den Gottesdienst. Jeremia, der diese Not ja miterlebt hat, betet. Und das ist jetzt der zweite Teil. Und ich denke, nicht nur der Jeremia hat gebetet, sondern wahrscheinlich auch viele im Volk. Der Gebetstext steht jetzt als nächstes in den Versen 7 und folgende. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilft doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum stellst du dich wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unser Herr und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ich denke, ein vorbildliches Gebet. Es wird ganz klar Schuld bekannt. Gleich von Anfang an in diesem Gebet geht es darum, wir sind Sünder vor Gott. Wir sind Leute, die nicht auf unser Recht pochen können. Wir sind solche, die nicht kommen können und etwas verlangen. Wir sind angewiesen auf seine Gnade und wir sind im Unrecht vor Gott. Um deines Namens willen hilf, ein ganz klares Bekenntnis, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, kein Anrecht. Wir können nicht sagen, wir haben aber doch und jetzt musst du. Gott muss nicht, wir sind auf der Schuldnerseite. Um deines Namens willen, ja, weil du es versprochen hast, darum beten wir. Sei uns gnädig und es wird erinnert an die Gottesbeziehung. Du bist doch kein Wanderer, du bist doch der Herr Israels. Wir gehören zu dir, wir sind dein Volk, greif doch ein. Vorbildlich. Ja, was können die Leute noch tun? Was kann Jeremia noch tun? Wie geht's weiter? Und dann kommt der dritte Teil, wie es weitergeht. Und da kriegt der Jeremia wieder ein Wort Gottes zu hören. Und das steht dann ab Vers 12. Ab Vers 10 schon. So spricht der Herr von diesem Volk. Sie laufen gern hin und her und schonen ihre Füße nicht. Darum hat der Herr kein Gefallen an ihnen, sondern er denkt nun an ihre Missetat und will ihre Sünden heimsuchen. Und der Herr sprach zu mir, du sollst nicht für dieses Volk um Gnade bitten. Denn wenn sie auch fasten, so will ich doch ihr Flehen nicht erhören. Und wenn sie auch Brandopfer und Speisopfer bringen, so gefallen sie mir doch nicht, sondern ich will sie durch Schwert, Hunger und Pest aufreiben. Und der erste Vers im Kapitel 15 lautet dann ähnlich, und der Herr sprach zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so habe ich doch kein Herz für dieses Volk, treib sie weg von mir und lass sie weggehen. Das ist eine harte Rede. Das ist schwer zu verdauen. Vielleicht haben Sie das so ein bisschen schon mal erlebt, in einer großen Not, wirklich aufrichtig gebetet und nichts hat sich getan. Ich kenne das, Sie sicherlich auch. Das ist schwer auszuhalten, ganz schwer auszuhalten, dass da Gott klipp und klar sagt, nein, nein, nichts. Es ist wirklich eine echte Not, es ist ja keine Einbildung, da war eine Dürre. Und die Leute hatten Durst und die haben gesehen, es ist nichts zu ernten. Und sogar die Natur, haben wir gehört, trug Leid. Echte Not, aufrichtige Bitte und schroffe Ablehnung. Erinnern Sie sich an die Lesung? Da ging es ähnlich zu, dass der Jesaja dem Volk sagen musste, eure Gottesdienste, die kommen nicht an. All euer Fasten, all eure Opfer, das ist nichts, was ich will. Es gibt in der Bibel solche Texte. Es gibt in der Bibel solche Texte. Und es ist gut, wenn man die Bibel kennt und in dieser Not, in diesem Zustand ist und einem doch dann einfällt, das ist nichts Unnormales. Gott hat das öfters schon gesagt. Ich lese Ihnen einen Text vor, der Ihnen auch bekannt ist, im Neuen Testament. Dort heißt es in Matthäus, darum rede ich in Gleichnissen zu Ihnen, weil Sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an Ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. Das steht bei Jesaja Kapitel 6. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal ganz bewusst diesen Text im Jesaja gelesen habe, wo der Jesaja zum Propheten berufen wird und ihm wird gesagt, du redest in meinem Auftrag, aber das Ergebnis wird sein, sie hören nicht und sie sehen nicht und es tut sich nichts. Und ich habe damals, ich war fassungslos, weil ich dieses Bild von Gott hatte, wenn man betet, Gott hört, Gott hilft immer. Von meinem Kinderglauben her schon, war sich nicht verflüchtigt. Und dann habe ich habe das nicht verstanden. Ich habe es lange nicht verstanden. Und immer wieder später, auch bei der Matthäusstelle, kommt man dann ins Stocken, wenn einem das bewusst wird. Ich denke, jede Krise ist eine Chance. Und Gott führt uns in Krisen, damit unser Glaube sich bewährt, damit er wächst, damit wir ihn erkennen, damit der Schaden unseres Herzens behoben wird. Es gibt da auch keine so allgemeine Antwort. Jeder, wenn ich jetzt Ihnen da irgendwas erzähle, das mag für mich zutreffend sein, aber wichtig wäre für jeden Betroffenen, dass er selber im Gespräch mit Gott von ihm selber die Diagnose hört und die Therapie erfährt für sein spezielles Problem, weil allgemeine Antworten gibt es nicht. Ich werde trotzdem einige Hinweise geben. Was ist zu tun, wenn sowas ist? Mir fiel der Hiob ein, der ja auch von einer extremen Not betroffen wurde. An einem Tag, alles weg. Alle Besitz weg, unwiederbringlich weg. Alle Kinder auf einen Schlag tot. Alle. Und anschließend diese schlimme, schlimme Krankheit. Und dann zusätzlich noch, dass seine Frau sagt, lass es doch sein mit Gott. Und dass seine Freunde, die ihn besucht haben, ihm ununterbrochen in den Ohren lagen, irgendwas stimmt bei dir nicht, deshalb hat dich Gott gestraft. Diese Hiob hätte allen Grund gehabt zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Und den Rat seiner Frau befolgen und Gott absagen. Aber er hat gewartet. Der Hiob wusste auch, er ist Sünder, aber das war nicht das Problem. Er hat gewartet, weil er wusste, Gott ist einer, der vergeben kann. Und das größte Leid für ihn war, dass Gott nicht mit ihm gesprochen hat. Und wenn man den Hiob liest, seine Reden, die kommen einem sehr ähnlich vor, aber es ist doch immer eine Entwicklung drin. Und zum Schluss bleibt diese große Frage, Herr, rede mit mir. Ich war früher immer sehr enttäuscht über die Antwort Gottes, weil ich habe gedacht, irgendwie alle diese theoretischen Dinge, die werden dann erklärt. Aber dem Hiob hat das genügt, dass Gott mit ihm geredet hat. Und er wusste, Gott ist gnädig. Ich bin es wert, dass er mit mir redet. Und das andere, dass er sein Eigentum, dass er wieder Eigentum bekam und wieder Kinder, das war Zugabe. Es gilt auszuhalten, im Gespräch mit Gott zu bleiben. Und es gilt, richtig hinzuhören auf die Diagnose. Vielleicht haben Sie es gehört, das kommt in dem Text auch vor. Wenn Gott sagt, Sie laufen hin und her, meint er natürlich, Sie laufen überall hin, nur nicht zu mir. Natürlich beten Sie auch. Aber Sie versuchen doch noch zu gucken, was könnte auch noch helfen. Sind wir doch ehrlich. Wir beten. Aber wenn dann irgendeiner kommt, oh, da ist doch ein Wundermittelchen und das habe ich gehört und jenes, dann gehen wir auch hin. Kann doch nichts schaden. Das ist hier gemeint. Sie laufen sich die Füße wund, überall hin, kommen auch zu mir. Ihr Herz ist verstockt, das ist die Diagnose. Und diese Diagnose ist sehr ernst gemeint. Und wir sollten uns immer wieder, wenn unser Leben in eine Krise kommt, diese Diagnose stellen. Ist unser Herz verstockt? Ist unser Herz verstockt? Nahen wir uns ihm wirklich oder laufen wir noch nebenher parallel zu anderen Hilfen? Ausschließlich er. Diese Diagnose kommt an vielen, vielen Stellen der Bibel vor. Mit dem Munde loben sie mich und ehren mich, doch ihr Herz ist ferner, heißt es. Das ist auch oft bei uns der Fall. Wir singen Lieder mit, wir beten, fromme Routine, manchmal auch keine Routine, sondern wirklich. Aber das Herz ist ferner. Und darum geht es dem lebendigen Gott. Er will nicht unsere religiöse Tätigkeit. Er will unser Herz. Und deshalb sagt er manchmal entschieden Nein, in der Hoffnung, dass wir als selbstständige Menschen ganz bewusst das erkennen und sagen, ja, unser Herz ist ferne, aber wir wollen zu dir zurück. Wir wollen zu dir zurück, das ist die Therapie. Ganz konkret, unser Herz zunächst mal in die richtige Stellung bringen und sagen, das war falsch, ich will alleine zu Gott gehören. Es geht immer um mehr als um die augenblickliche Not. Wir sehen aber in unserer Krise sehen wir nur die Not. Wenn einer krank ist, dann sieht er die Krankheit. Und die ist so massiv da, dass es ihm schwerfällt, was anderes zu sehen. Und es fällt auch dann schwer, was zu sagen. Und es ist große Gefahr, wenn man dann sagt, prüf dein Herz, dass das falsch ankommt, dass es übel ankommt, dass da halt der Betroffene sagt, was, der spinnt doch, der will mich niedermachen. Was redet er denn? Der sieht doch, dass ich krank bin. Das ist doch die Not. Ja, das ist eine große Not. Aber die allergrößte Not ist unser Gottesferne. Die ist größer. Und Gott sieht über unsere augenblicklichen Nöte hinweg. Es ist ihm ein kleines, das zu ändern. Der hat dem Hiob, der durfte wieder Vater sein, trotz allem Trauer. Der durfte wieder Besitz haben. Es ist ihm ein kleines. Es ist ihm ein kleines, unsere Not zu wenden. Wenn wir kapiert haben, was unsere eigentliche Not ist. Unsere eigentliche Not ist unser Zustand vor Gott. Ehren wir den Herrn wirklich. Ehren wir ihn wirklich. Manchmal, ja, verlieren wir uns im Alltag. Und nach schleicht sich das so ein. Und dann greift Gott ein. Noch ein Text in diesem Zusammenhang. Hebräerbrief, Kapitel 12. Auch ein Text, der nicht so beliebt ist. Da heißt es, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Und kurz später noch steht, alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Geübt heißt, das passiert öfters. Man übt das. Gottes Kinder üben immer wieder, dass Gott Nein sagt. Und die üben wieder zu lernen, Gott sagt Nein aus Liebe. Gott sagt Nein, damit ich mein Herz prüfe. Gott sagt Nein, dass dann eigentlicher Schade behoben wird. Das kollidiert natürlich mit unseren normalen Lebenszielen. Und sind wir doch mal ehrlich, wir alle, wir haben doch das klare Ziel, dass es uns gut geht. Natürlich, hier die Bad Könige, die wünschen sich nicht, dass sie Millionäre werden. Wir wissen, das ist nicht das Entscheidende. Aber wir wünschen uns doch, dass wir unser sicheres Auskommen haben. Wir haben Angst davor, vor Not. Wir wünschen, dass wir gesund und munter, harmonisch mit unseren Familien gesichert leben können. Wir wollen nicht jeden Tag Kaviar essen, aber wir wollen doch eine gewisse Auswahl. Wir haben uns daran gewöhnt. Und das ist auch nicht schlimm, dieses Ziel. Das ist nicht schlimm. Das ist nur dann schlimm, wenn es den ersten Platz einnimmt und wenn Gott nach hinten drückt. Dann wird es gefährlich. Wir dürfen uns freuen. Gott hat uns ja geschenkt an den guten Gaben. Und deshalb danken wir auch vor dem Essen. Und freuen uns an eurem Mittag, dürfen Sie auch danken und sich freuen über das gute Mittagessen. Sonntags ist es ja meistens ein bisschen besser wie werktags. Gott gönnt uns das alles. Aber er möchte den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Und zu einem christlichen Leben gehört eben die Nachfolge und das Kreuz. Und immer wieder muss Gott uns zeigen, was ist denn dein Lebensziel? Bist du zufrieden und glücklich, wenn du durch die Tage gehst und alles läuft glatt? Oder hast du wirklich das Ziel, ganz mit mir verbunden zu sein? Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Das wirkliche Problem muss beseitigt werden. Wenn wir Zahnschmerzen haben und immer, wenn wir die verspüren, eine Tablette einschmeißen, wird das eigentliche Problem nicht gelöst. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Weg zum Zahnarzt zu gehen und uns helfen zu lassen. Und so ist es auch. Es bleibt uns nichts übrig. Bei all den vielen Krisen, die Tag und Tag kommen, auch wenn dazwischendurch es mal ganz schön ist. Und seien Sie ehrlich, also mir geht es so, wenn dann ein paar Wochen eitel Freude und Sonnenschein ist, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass Gott irgendwie in den Hintergrund rückt. Gott bietet uns seine Gnade an. Wir sollen sie ergreifen. Wir dürfen sie ergreifen. Gerade wenn es uns schlecht geht, darauf vertrauen. In Deutschland gibt es viel oberflächliches Christsein. Das kann man so allgemein mal sagen. Da möchte jeder sich selber prüfen. Oberflächliches Christsein. Man gehört dazu, man glaubt das, man nimmt am Leben der Gemeinde teil. Ja, aber wenn man wirklich fragt, liebe ich Gott von ganzem Herzen? Wie ist das, wenn ich morgens aufstehe? An was denke ich? Denke ich an den Kaffee, der gleich kommt? Denke ich an die Beschwernisse des Berufsalltags? Denke ich an den Arzttermin? Oder freue ich mich, dass Gottes Gnade auch heute da ist und dass er mich durch diesen Tag trägt? Allein dieser Test, dass man mal ganz ehrlich ist, an was denke ich denn so zuerst? Welche Gedanken gehen mir am Lauf des Tages durch den Kopf? Wie oft denke ich wirklich an den Herrn? Wenn Sie da ganz ehrlich sind, dann werden Sie erschüttert sein. Ich bin jedes Mal erschüttert, weil ich dann merke, ja, ich denke an vieles. Ich denke auch an Gott, aber doch viel zu wenig. Unsere Herzensstellung dürfen wir prüfen. Das ist auch eine Gnade, die Gott uns schenkt. Und das letzte Wort soll ja die Gnade auch bleiben. Und damit komme ich zum Schluss. Es ist nun so, dass Gott sich zu Israel gestellt hat. Die sind ja damals nicht zugrunde gegangen. Es gibt das Volk ja noch heute. Alle anderen großen Völker in der Antike sind untergegangen. Gott hat ja dieses Volk bewahrt. Über 2000 Jahre in der Fremdlingschaft. Es ist ein Wunder vor unseren Augen, dass es den Staat Israel gibt. Und er wird sie auch bewahren. Sie werden viel federn lassen müssen noch, ja. Er wird sie bewahren. Und so ist das bis zum Schluss Gnade und Gericht. Gott möchte, dass wir uns prüfen, dass wir seine Gnade annehmen, wirklich annehmen. Ansonsten bleibt das Gericht. Das ist auch eine Wahrheit der Bibel. Aber die Chance haben wir auch heute. Wir dürfen den Herrn Jesus bitten, öffne mir die Augen, zeig mir doch, was nicht in Ordnung ist und schenk in mir diesen Wunsch, bei dir zu sein und das zu erleben. Und das ist ja das Schöne, dass es wirklich etwas Wunderbares ist, im Angesicht Gottes diese Gnade glauben zu können, wie da der Friede ins Herz einzieht und wie der ganze Mensch innerlich gestärkt und erquickt wird. Und das wünsche ich Ihnen nicht nur heute, sondern an jedem Tag Ihres Lebens. Amen.